Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Egger Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Herzlich willkommen zum musikalischen Roadtrip durch die Vereinigten Staaten von Amerika beziehungsweise durch die Westküste der Vereinigten Staaten von Amerika, denn wir sind ja meiner Dekadenz geschuldet zuletzt zu einem, ja, wie sagt man denn, Reisepodcast
verkommen. Ein musikalischer Reisepodcast, genau. Erst waren wir in Paris, jetzt sind wir an der Westküste der USA, bin gespannt, was noch alles kommt.
Schauen wir mal, ne? Aber genau. Auf jeden Fall werden wir heute darüber sprechen, über die meine oder mit meiner Freundin gemeinsame kleine Reise fast durch die Musikgeschichte der USA, denn unbewusst, aber natürlich auch bewusst, haben wir einige Stationen, die sehr wichtig sind für die Musikgeschichte der Vereinigten Staaten bereist und werden aber natürlich auch grundsätzlich über Musik für Roadtrips sprechen.
Habe ich tatsächlich jetzt schon mit dem Kollegen Engelhardt morgens gemacht und wir haben festgestellt, wir haben komplett verschiedene Ansichten davon, was für Musik zu einem Roadtrip gehört und was nicht. Bin gespannt, wie du das siehst.
Ja, was so grundsätzlich gefragt, also, was für Musik gehört denn für dich dazu?
Also das ist ja immer die Frage. Bei ganz vielen ist es ja so, okay, das sind dann so Sachen wie Highway to Hell, Road to Nowhere, so Sachen, wo dann eben auch ein Highway drin ist, eine Straße drin ist, irgendwas drin ist. So,
Driving Home for Christmas.
Absoluter Roadtrip-Song, genau. Aber zum Beispiel, welcher wirklich für mich, also was für mich ein echter Roadtrip-Song ist, auch vielleicht von How I Met Your Mother geschuldet ist, I'm Gonna Be 500 Miles.
Ja.
Der ist einfach geil fürs Auto zum Beispiel. Aber wir werden ja gleich auch noch ein paar anspielen und ein paar auch auf die Liste setzen. Aber ich finde, es geht eher nach Gefühl als nach Name. Es muss so ein bisschen dieses, ich fahre gerade im Mustang Cabrio bei Sonnenuntergang über die Route 66. Das muss aus der Musik wieder rauskommen, finde ich.
Definitiv. Ich hatte nämlich probiert am Anfang, ne, so eine Kalifornien-Playlist irgendwie zusammenzustellen und habe dann ein bisschen einfach nach Titeln gegoogelt. Ja. Das funktioniert gar nicht.
Das, ne?
Also Hotel
nicht.
California geht noch, ja. Aber mit California Love oder It Never Rains in Southern California zusammen, das kannst du halt nicht durchhören. Ne?
Das ist also, richtig lahm auch für einen Roadtrip. Das zieht dich richtig runter.
Genau. Und deswegen haben wir tatsächlich dann einfach ein bisschen was zusammengesucht haben auch einfach, ich habe jetzt auch ein bisschen Mucke mitgebracht von den Stationen, wo wir waren. Wir hatten ja schon vorher, glaube ich, einmal drüber gesprochen, L.A.
Ja.
Hast du gesagt, völlig überbewertet, ne?
Insgesamt finde ich L.A. sehr überbewertet, weil es ist einfach nur groß und dreckig und laut und man kann die wichtigen Sachen kurz abhandeln. Aus meiner Sicht zumindest reichen für L.A. 3 Tage. Kannst du es jetzt bestätigen?
Ich wäre nicht ganz so krass, weil natürlich L.A. eine große Metropole ist, die natürlich irgendwie, wir sind da an vielen Sachen vorbeigegangen, wo ich dachte, wenn man jetzt mehr Zeit hätte, irgendwie gab es zum Beispiel ein Museum, was so eine Van Gogh-Ausstellung hatte auf modern, wo dieses Appetite for Destruction-Logo ganz groß als Plakat hing, mit lauter Van Goghs ohne Ohren. Also so Pop-Art-Ausstellung, wo ich dachte, so wenn man jetzt mehr Zeit hätte, würde ich da natürlich definitiv länger bleiben, weil ich glaube, ne, so diese ganzen Sachen, da kannst du natürlich schon dann richtig einsteigen.
Ja, aber das kannst du in fast jeder großen Stadt. Genau. Und ich muss dazu wirklich, aus meine ganz eigene persönliche Meinung, ich bin ein ganz großer Fan von, ist das Kunst oder kann das weg? Also ich kann so viel Zeit kann ich gar nicht haben, dass ich mir eine Kunstausstellung angucke.
Echt nicht?
Hätte ich immer noch was Besseres zu tun und wenn es nur faul am Strand liegen ist den ganzen Tag.
Ich würde da fast einhaken und sagen, man hat gar nicht so viel Leber, dass man so ein schlechtes amerikanisches Bier trinken kann, was ich jetzt als Getränk dabei habe. Ich traue mich auch
Schande.
Gar nicht, es aufzumachen.
Hast du es mitgebracht tatsächlich? Nein, ich wollte gerade sagen, das habe ich nämlich gemacht. Als ich in den USA war, habe ich gedacht, komm, jetzt bringst du mal so Bier mit und so. Ist natürlich absolut in die Hose gegangen. Die beim Zoll, die stechen das auf, wenn du Pech hast.
Ach echt?
Und gucken, ob du da Scheiße drin gepackt, also ob du da was mit drin, ne, ob du... irgendwie, das passiert ja ganz oft.
Wir haben das oft, auf die machen Dosen stechen und sagen dir, wir haben es kontrolliert.
Die sagen hier, der Penner, der schmuggelt und vor allen Dingen selber schuld. Es ist ja verboten, das weißt du ja auch vorher, dass du Dosen eigentlich nicht durch den Zoll mitbringen kannst und kannst es versuchen.
Natürlich
aber wenn
weiß
du dann,
man das,
wenn du dann, nicht. Wenn du dann einen mies gelaunten Zollbeamten hast, so wie ich, der hat tatsächlich einfach diese Dose aufgestochen über meinem Koffer. Das Bier ist komplett in meine Klamotten reingelaufen. Und dann hat er die kaputtgestochene Dose mit einem kleinen Vermerk in den Koffer zurückgelegt, so nach dem Motto, Ja, wir mussten überprüfen, ob sie geschmuggelt haben oder nicht. Und deshalb Pech gehabt, das wussten sie, dass es nicht geht. Hast du jetzt auch fair aufgeteilt, sagst du? Ich habe den Schaum und du hast das Bier.
Wir können auch tauschen.
Ja, ja, das glaube ich aber auch, dass wir tauschen. Das gute Kors.
Ich wollte gerade sagen, genau, das Korsbier und er hat aufgestochen mit einem kleinen Vermerk, nimm das, du Penner, oder?
Wirklich, also vor allen Dingen, also ich meine, klar, er kann das natürlich aufstechen und gucken, ob ich da drin irgendwas schmuggel, weil das eben wirklich viele machen. Aber er hätte das Bier ja ruhig auch irgendwo im Abfluss ablassen können und nicht über meinen Pullis und Shirts.
Das
muss nicht sein.
Macht eigentlich Sinn, ne?
Ich habe den Koffer aufgemacht und war alles voll eklig. Ein paar Sachen konnte ich wegschmeißen.
Kommen wir zum musikalischen Teil des Gesprächs. Erstmal zu der Einschätzung dieses Lightbier, dieses Coors.
In den USA kann man das bei Sonnenschein und bla 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 immer ganz gut ertragen.
Naja,
aber hier das fehlt ist natürlich alles.
Wie als ob da unten so ein Bodensatz Geschirr, hier Spülmittel noch mit drin war.
Es schmeckt absolut wie alkoholfreies Bier. Also, und dann aber ohne genug Isotone.
Also, wo ich in L.A., um auf den musikalischen Teil zu kommen, wir waren natürlich an diesem Sunset Boulevard, wo die ganzen großen Clubs waren. Mhm. Das ist natürlich eine absolute Enttäuschung, ne? Zu Corona-Zeiten, also das sieht ihr, wer sich in Hannover auskennt, die Farnwalder Straße ist ähnlich, ne? Also so eine Einfallsstraße,
okay.
wo man denkt, irgendwie gerade dann, ne, irgendwie waren dann nachmittags da, man denkt so, oh, hier Magie, Aura, etc.
Null.
Genau. 0, gar nicht.
Ich war also da auch tagsüber bei irgendwie 35 Grad,
ja, genau.
Absolute harte
Enttäuschung. Du gehst da auf dem Asphalt lang, schwitzt dich zu Tode.
Ja.
Ich hatte die Gelegenheit, weil für irgendeine unbekannte Band mal eingeladen wurde, dass ich mal so einen Blick reingeworfen habe in den Club, ich glaube ins Roxy. Sah ganz nett aus, aber es ist, ja, gut, das ist genau das.
Wenn da niemand drin ist, ist natürlich genau, auch scheiße, dann genau. Sieht es aus wie jeder kalter
genau,
Club.
Genau, aber das, darauf wollte ich hinaus. Also das ist ja genau das, was wir auch, oder worüber wir uns vorhin auch schon unterhalten haben, dass natürlich viel von dieser Magie lebt dann am Ende davon, also das ist ja umgekehrt, das ist ein normaler Laden, aber weil geile Bands da gespielt haben, ranken sich die Mythen um die.
Ja.
Wenn in Hannover die globale Musikszene wäre, dann wäre wahrscheinlich das Lux in Hannover auch ein genialer, also es ist ein total netter Laden, aber da würde man sich auch solche legendären Geschichten darüber erzählen.
Es ist, wie gesagt, nicht so, dass der Laden so geil ist, dass die Leute hingekommen sind, sondern die Leute waren da und deshalb ist der Laden
genau, cool. Deswegen, weil sie da irgendwie dann dreimal die Woche oder dreimal im Monat gespielt haben oder wie häufig auch immer, sind da die ganzen Legenden durch. Und dann waren wir natürlich auch, das Foto habe ich auch auf unserer in der Facebook-Seite gepostet, natürlich im Rainbow in Lemmys Stamm.
Bar.
Ihr könnt uns gerne einen Kommi hinterliken, ne, auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite und mit uns da auch sprechen. Das war natürlich irgendwie ein Erlebnis, da mal zu sitzen und einen Burger zu essen, wobei das auch nicht besonders war. Also es geht jetzt auch nicht in die
kulinarische... Hast du Cola getrunken?
Nee, die hatten da tatsächlich viele andere Drinks, die ich ausprobiert habe, aber den nicht. Aber das wird jetzt auch nicht, also ich sag mal für einen, wie heißen die, Michelin-Stern, bewirbt man sich dort auch nicht.
Ist richtig.
Aber auch da...
Aber es gibt da ja den eigenen Lemmy.
Also als wir da nachmittags draußen saßen, gab es den nicht. Da war der nicht auf der
Karte. Es ist halt auch einfach Johnny Cola. Ich glaube nur mit ohne Eis halt.
Ja.
Aber also.
Was ganz nett war, das habe ich auch gepostet, dass natürlich direkt gegenüber das große Plakat vom neuen Scorpions-Album
sehr hing. Gut.
Insofern war es tatsächlich dann so ein bisschen Fusion, ne? Mhm. Also fast angekommen. Aber auch das, ne? Also drin ist der Laden schon ziemlich geil. Ich weiß nicht, warst du nur drinne? Also da ist ja wirklich mit ganz vielen Fotos von irgendwelchen bekannten Künstlern, die da war, von irgendwelchen so, also wie man früher zu unserer Jugendzeit so eine Collage da hatte, aber so die ganze Wand sehr schick eingerichtet. Also da kommt dieser Charme schon rüber, aber draußen sitzt man im Prinzip mehr oder weniger auf einem Parkplatz. So.
Genau. Ich war nicht im Rainbow Room, ich war im Viper Room.
Ah, okay.
Damals da, wo River Phoenix gestorben ist, in den Armen von, ich glaube, Johnny Depp war das. Da war ich drin, aber das war absolut genau dasselbe Bild. Hier ist ein dusterer Raum. Es ist ein Scheißhaus und es riecht nach Schalenbier.
Genau.
Also geil ist das nicht.
Nee, und es lebt dann von der Magie und dass man weiß, wer da alles war und was da alles passiert ist und dass man gerade drinnen auch sagt, hier ist es ganz, ganz nett.
Aber that is it.
Genau, das ist es.
Also und habt ihr Hop-on, Hop-off gemacht?
Nee, Tour? Nee, nein? Wir haben sowas Ähnliches gemacht, was ganz lustig war, so eine Villen der Stars Tour.
Okay.
Das war sehr witzig, weil der Typ sehr witzig war. Und was
steht
der
jetzt, und fällt mit solchen Leuten.
Wie bitte?
Steht und fällt mit solchen Leuten.
Ja, also die Tour, ne, du fährst dann dahin und siehst, das ist die Villa von Ice-T und das ist von El Pacino und da sind... Aber was total witzig war, was uns am meisten in Erinnerung geblieben ist, dass überall plakatiert war, irgendwie so eine Katze fehlt. Und dann hat er immer irgendwie erzählt, dass die tatsächlich mit den Kojoten da so krasse Probleme haben. Geil. In Kalifornien, dass du wirklich deine Hunde nicht frei laufen lassen kannst. Und er hat immer gesagt, forget it, that cat is gone, that is bad news, that cat is gone, it's not gonna come back. So, ja. Weil irgendwie die Kojoten da so nah an die krass. Stadt rankommen wegen dem Müll, dass die ihre ganzen Haustiere nicht frei laufen lassen kann.
Ja.
Da hat man dann sehr viel gesehen und das war auch ganz cool, weil du dann wirklich natürlich, diese Villen sind ja wahrscheinlich, ist LA auch einfach so teuer, häufig gar nicht so pompös, wie man sich's vorstellt. Also die gibt's auch, diese guarded communities, ne? Ja. Da siehst du dann irgendwo auf dem Hügel, aber von weit weg. Aber El Pacinos Haus war tatsächlich direkt an so einer Straße. Das ist mit so großen Palmen und Sichtschutz gesichert. Aber ansonsten ist das jetzt nichts, wo du, also würde dir jetzt nicht auffallen, hier wohnt ein Star, wenn du...
Wenn du es nicht weißt.
Genau, so, da sind halt 30 von diesen Häusern nebeneinander und in der Mitte wohnt halt der gute L.
So, jetzt hast du einen Rucksack mit. Ich hoffe, da ist mein Pulli von der UCLA drin. Größe XL hatte ich bestellt.
Nein, der ist nicht drin. Aber ich habe was anderes dabei, nämlich, bevor wir hier die Leute noch weiter völlig zusabbeln, Musik. Denn ich glaube, Motorhead, Lemmy kennen die meisten, aber was viele, glaube ich, nicht unbedingt kennen, gerade die Jüngeren, das ist ein Nebenprojekt, was er hatte, das ist Headcat. Ich meine, mit Musikern von den Stray Cats, so eine bisschen Rockabilly angehauchte Geschichte und da habe ich einen Song, den ich auf unserer Liste heute tue, nämlich American Beat.
Und klingt 1:1 wie Lemmy und Motorhead, wenn man ehrlich ist. Ja, man erkennt es ja sofort wieder.
Ja, also das ist auch so der Song auf dem Album, der am meisten in die rockige Richtung geht. Okay. Oder in die, aber auf dem Album, wenn man das hört, da sind tatsächlich auch noch ein bisschen ruhigere oder wirklich so 70er Jahre verspieltere Sachen drin. Das wäre L.A.
Mhm.
Lass uns mal...
Wir reisen weiter. Wo geht's jetzt?
Jetzt geht's weiter. Jetzt wird's nämlich ganz anders. Danach sind wir nach San Diego gefahren.
Okay.
Beziehungsweise Coronado, eine kleine Insel vor San Diego. Ich würde es dir beschreiben als den Hemingway-Charme.
Oh ja.
Kleine Häuser, Palmen. Man denkt, um jede Ecke, um die man kommt, da sitzt wer mit seinem, was hat Hemingway getrunken? Ich weiß es nicht, aber mit seinem Drink Whisky vor der Haustür und schreibt und guckt dabei aufs Meer.
Geil.
Total geil. Sehr lustig war, den einen Morgen habe ich gedacht, ich mache mal eine Joggingrunde. Und da war zufälligerweise...
Streber im Urlaub, ey.
Ja, irgendwie, ne, wie es so ist, gerade bei dem American Food. Dachte ich irgendwie, ne, das schlechte Gewissen. Und bin in so eine Oldtimer-Roadshow da reingerannt am Strand zwischen diesen Palmen, wo bestimmt 200, 250, 300 richtig geile, also wirklich richtig diese Ami-Schlitten aus und teilweise Sachen um 1900, ne, wirklich, ja. So, wo du noch so aus Holz das Auto hattest, das war irgend so ein Wettbewerb. Der Gag da dran war, dass ich da rein jogge und ich dachte irgendwie, ich bin in so einem Zombie-Film, weil die standen alle.
Stramm.
Und dann bin ich irgendwann zu der Mitte, das war so sternförmig um so einen Platz, da wurde gerade die Nationalhymne gesungen.
Und du so, moin!
Genau, ich irgendwie so, was ist denn hier los? Warum stehen die denn alle irgendwie so wie in so, es gibt einen so einen Horrorfilm.
Ich bin Deutsch, hallo.
Wo alle, und dann ich so, okay, scheiße, die, ne, das ist hier deren großer Moment.
Oh.
Habe ich natürlich ein bisschen, ne? Die sind ja auch nicht,
sorry, I'm German. Und alle, genau, sagen, oh,
ist ja auch Kalifornien. Ne? Ich glaube, in Arizona hätte man da größere Probleme gehabt.
Wahrscheinlich.
Ja, total nett. Also San Diego, tolle Stadt mit tollen Stränden, mit jede Menge Seelöwen.
Bekannt auch für ihren großen Zoo, meine ich. Ne?
Genau, super Zoo, ja. Und ganz tolle Surferspots und wie gesagt, ein unglaublich geiler Vibe. Also so völlig entspannt, nette Leute, ist halt auch Kalifornien, ne? Also
aber das ist sowieso das Ding, finde ich, in den USA. Dieses Lebensgefühl da ist einfach anders. Du hast irgendwie das Gefühl, die haben alle nicht diesen Druck, den du in Deutschland ständig verspürst.
Die nehmen sie, also ich habe mit meiner Freundin da viel drüber diskutiert und irgendwie wir haben probiert, es darunter zu subsumieren. Die nehmen sich selbst nicht so ernst. Also in Deutschland ist bei ganz vielen Sachen, hast du das Gefühl, die Leute sind so verbissen, so eine Ernsthaftigkeit, ja, in allem, was sie tun. Und da ist so ein bisschen so, was weiß ich, ja, okay, mach doch so. Also
ja, und wir gucken mal. Ich finde, dieses wir gucken mal ist auch so ein Ding, dass wir in Deutschland wirklich nicht gut können. So dieses, boah, nee, wir müssen das alles durchplanen. Das muss alles durchgeplant sein, die nächsten 10 Jahre. Und wenn ich nicht weiß, was ich in 10 Jahren mache, dann muss ich verzweifeln. Dann kriege ich sofort eine Depression und das geht gar nicht und bla. Und Alter, und in den USA, ja, we'll see. Ja. Man, gucken wir halt mal.
Lustigerweise habe ich ganz vergessen, das muss ich noch erzählen, dass ich in Venice, also wir waren nicht in der LA Downtown, da sind wir nur einmal reingefahren, waren 10 Minuten spazieren, dachten, gucken uns mal Downtown an, sind weinend ins Auto gestiegen, ja, und sofort wieder weggefahren, weil, also die haben so viele Obdachlose. Ich habe danach mal gegoogelt, LA ist so groß wie Berlin, Berlin hat 4000 Obdachlose, LA 66.000 Obdachlose. Also es war wirklich so, wir dachten, wir sind hier wie bei die Klapperschlange mit Kurt Russell, irgendwie in so einem Endzeitfilm und du denkst so, also nur Zelte, überall nur Securities vor jedem Laden und wir sind wirklich, also wir dachten, machen wir mal eine Stunde so eine, oder 2 Stunden so einen Spaziergang.
Haben wir auch gemacht, sind ganz schnell wieder abgehauen, ja.
Ja. Und dann sind wir nach Venice und da saßen wir in einem Frühstücksrestaurant. Und dann kommt da wer rein, ich habe mich komplett blamiert, der original aussah wie Bob Rock, der Producer von Metallica. Graue Haare, gleiche Statur, auch so das Gesicht, hatte so eine Sonnenbrille auf und ich so irgendwie, ist halt auch Venice, ne? Dann habe ich nebenbei in dem Frühstückslokal irgendwie gegoogelt, so, ja, die haben ja auch irgendwie, ne, Bay Area, Teile der Band wohnen ja auch irgendwie in Kalifornien, er hat da auch irgendwie ein Haus, so, und es ist halt auch Venice Beach, so, es ist jetzt nicht völlig abwegig, dass der da sitzt, ist jetzt nicht irgendwie.
Die Metallica-Jungs wohnen aber alle in San Francisco eher, ne?
Ja, aber irgendwie, die haben auch Teile irgendwie, irgendein Studio oder was weiß ich. Also okay, auf jeden Fall gibt es da Connections, ne? So, das ist jetzt nicht so abwegig, als ob in Gütersloh.
Sag ja, mal. Ist klar.
So, ne? Und dann meinte ich auch zu meiner Freundin so, ey, ja komm. Und die so, ja, wenn du jetzt hier bist, so, wenn ich das beschäftigt, geh hin und frag den, ne?
Oha.
Ja, ich bin rübergegangen.
Excuse me?
Are you Bob Rock, the producer of Metallica? No, but I like the music.
Okay, gut.
Und dann, where are you from? Also, wir haben dann 10 Minuten da stehend in diesem Café, also war total freundlich. Das Lustige war, dass meine Freundin mir erzählt hat, dass an den Tischen drumherum du gesehen hast, wie die Leute alle ihr Handy gezückt haben und offenbar Bob Rock gegoogelt haben, um zu gucken, wie sieht der Vogel aus und hat der Typ Halluzinationen oder ist der komplett bescheuert? Aber ja.
Die Ähnlichkeit war da.
Also es war definitiv immerhin da, als er die Sonnenbrille dann abgenommen hat, nicht mehr, weil er komplett andere Augen hatte, aber so mit der Sonnenbrille auf hätte man das denken können. Noch kurz zu San Diego, Palmen, Hemingway. Ich hau noch eine Band auf die Playlist bei uns, die eigentlich gar nicht so 100% rockig ist, die aber diesen Vibe, ne, so ein bisschen verkörpert und die auch ein paar rockige Songs haben, nämlich Fun Lovin' Criminals. Catch that stray bullet.
Ja, sehr schön.
Kann man auf jeden Fall in kurzen Hosen, Hawaii-Hemd, mit einem schönen Drink, kann man das ganz gut machen. Nächste Station, wieder große Musikgeschichte. Dann sind wir nämlich zum Joshua Tree Park gefahren, beziehungsweise nach Palm Desert, wo Josh Homme herkommt.
Ah, okay.
Von Queens of the Stone Age, ja. Caius. Ja, und das ist natürlich auch ein Wahnsinn, ne? Vor allem, wenn man sich dann überlegt, als Musikfan, dass sie da wirklich dann einfach ihre Verstärker mit irgendwie ein paar Generatoren in die Wüste gestellt haben und da ihre Desert Sessions gespielt haben.
Dann weiß man, wie Caius zustande gekommen ist.
Ja, total geil. Also,
Ganz ehrlich, ey, das werde ich nie vergessen, wie du mich gezwungen hast, dieses Album zu hören. Und es war wirklich, du hast die ganze genau so hat das geklungen. Die haben sich ein paar Verstärker in die Wüste gestellt. Genau so hat das geklungen.
Warst du danach auch weinend furchtbar unter der Dusche, so nackt?
Nee, ich war einfach böse und hab gedacht, boah, hey, Jan Fleming, ganz ehrlich, 1,5 Stunden meines Lebens verschenkt.
Genau, und weil ich ja weiß, dass du Caius nicht magst, dachte ich, nehmen wir dann von Josh Homme ein anderes Projekt mit auf die Playlist, über das wir schon ein paar Mal gesprochen haben, nämlich Them Crooked Vultures.
Das ist gut.
Mit, wie heißt er, ich komme mal durcheinander, Lee Paul Jones oder Paul Lee Jones von...
John Paul Jones.
John Paul Jones, meinst genau. Du? Mein Namensgedächtnis, Peter, von Led das Zeppelin? Ist so schlecht, genau.
Genau, und Dave Grohl.
Und Dave Grohl an Drums, die ich auch mal live gesehen habe in München im Backstage. Sehr geile Band, die hauen wir auch nochmal drauf.
Aber das ist viel besser als Caius. Danke.
Und dann kommen wir zu dem großen Thema. Da habe ich jetzt so, ich gucke mal auf die Uhr, das könnte jetzt nämlich länger werden. Dann ging es weiter nach Las Vegas.
Oh, sehr gut. Da kann ich sogar ein, zwei Sachen auch mal was sagen.
Warst du schon mal in Vegas?
Nein, ich war noch nicht okay. Da. Ich habe alle Oceans-Filme gesehen.
Das ist ja fast. Ich kenne mich also aus. Nur eine Sache zum Thema Filme. Wir kannten ja dieses eine große Hotel, Caesar Palace, ja, aus Hangover. Genau. Der Unterschied bei Hangover ist, der fährt davor. Als wir da uns das angeguckt haben, ist da wie am Flughafen Viererreihen, wo die Autos zum Check-in reinkommen. Also es ist anders als...
Also diese Stadt ist halt einfach insgesamt so krass. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal moderiert. Es gibt einfach so viele unglaubliche Fakten. Wenn du in jedem Hotelzimmer, das es in Las Vegas gibt, übernachten willst, brauchst du dafür 288 Jahre. So, jetzt kann das mal die Mathe-Genies unter euch hochrechnen. 288 mal 365, da kommst du auf, genau, weit über 150.000 Zimmer. Also es ist Wahnsinn, was da geht. Allein das Bellagio, ist ja auch eins von den ganz großen, kommt auch in den Oceans-Filmen vor, hat 3.988 Zimmer. Und das Bellagio heißt Bellagio, weil eine Stadt in Italien Bellagio heißt. Und diese Stadt hat weniger Einwohner als das Bellagio-Zimmer. Also völlig, völlig wahr. Es ist alles so krass überproportioniert. Es gibt 24.000 Kilometer Neonröhren in Las Vegas. 500 Hochzeiten pro Tag. 42 Millionen Besucher jährlich in Las Vegas. Und auf 4 Einwohner von Las Vegas kommt immer ein einarmiger Bandit. Also wirklich, da kann man auch schon mal sehen, okay, wow. Und die Sphinx, die vor dem Luxor steht, ist größer als das Original in Ägypten.
Mich würde interessieren, 500 Hochzeiten, wie viele halten davon?
Wahrscheinlich 3. So, keine Ahnung. Also die Rate ist nicht besonders hoch. Klar, das ist ja immer die, ey, lass mal durchbrennen, ab nach Las Vegas heiraten. Aber was viele ja immer so denken, so, ja, das zählt nicht. Doch. Also das zählt. Das sind 1A Lizenzen. Wenn du in Las Vegas heiratet, bist du verheiratet. Und zwar überall auf der Welt. Das zählt. Du musst dich danach teuer scheiden lassen. Also, wenn man sich überlegt, so, habt ihr Quatsch gemacht, du und deine Freundin? Du grinst so schäbig.
Nein, überhaupt nicht.
Okay, Gott sei Dank. Weil, wie gesagt...
Wir haben nur einen so einen Raum uns mal angeguckt.
It counts.
Ja, ja. Nee. Ich muss dazu kurz ausholen, weil wir waren davor, die Station war...
Du kannst nicht kurz ausholen.
Genau, ich kann lang ausholen.
Ja.
Nur um diesen Effekt vielleicht probieren zu beschreiben, weil es ist noch viel, viel krasser, als ich es mir vorgestellt hatte. Also man kennt ja die Filme, man kennt die Storys, man kennt auch, dass das ein absoluter Wahnsinn ist. Aber wir waren vorher noch Zwischenstation beim Grand Canyon in so einer kleinen Ortschaft, wo nur 6 Hotels und 2 Restaurants waren und sind dann irgendwie 8 Stunden mit unserem SUV, den wir abgegradet bekommen haben, durch so einen Sandsturm dahin gejuckelt. Und dann kommst du da an, und du hast das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dieser Corona-Effekt auch war, nach 2 Jahren ohne viele Menschen. Also wir sind da, haben das in das Hotel rein, sind unterirdisch in dieses Casino und irgendwo auf diesen Strip. Und ich wollte eigentlich weinend wieder ins Zimmer. Weil, also das ist eine permanente Daueranimation, wo irgendwo dich irgendwo wer reinziehen will, wo irgendwelche Schilder sind, wo es irgendwo bimmelt, wo irgendwelche Autos vorbeifahren, wo dich irgendwer vollquatscht, wo irgendwelche voll besoffenen Malle-Truppen, die ja entgegenkommen, und du das Gefühl hast, es ist also wirklich,
es ist
als ob
permanent
so,
zu viel.
Genau, ja, als ob so wie bei Matrix so 100.000 Pistolenkugeln auf dich zukommen. Und das Lustige war, um das Ganze in ein so ein Bild zu gießen, was nicht ausgedacht ist, kein Scheiß, da waren dann auf diesem Strip auch noch so, wie es das überall gibt mittlerweile, so Leute, die sich verkleiden und du kannst Fotos gegen Geld mit denen machen.
So Jack Sparrows und solche Leute.
Genau, aber eben auch so eine riesen Mickey-Maus oder Minnie-Maus war es. Und der Typ in diesem Minnie-Maus-Kostüm ist irgendwann mit einem anderen Typen auf diesem Strip nur in so eine Ecke gegangen, hat diese Maske hochgenommen und auf so einem kleinen Spiegel eine Line Koks gezogen. Wo du dachtest so, Las Vegas in einem Bild.
Krass.
Minnie-Maus koksend irgendwie am Straßenrand. Also wenn Walt Disney, die Company, das mitkriegt, da kriegst du eine richtige Klage an. Aber also das war wirklich... Also man kann, es ist wirklich kaum zu beschreiben, weil es so krass war. Und ich dachte auch schon, und dieser Casino-Effekt, dass das irgendwie über alle Maßen ist, aber dass du wirklich in deinem Hotel in den Keller gehst und wirklich irgendwie 8 Kilometer nur durch Casinos gehen kannst.
Ja.
Und mit Casino, Restaurant, also alles auch so miteinander wie in so einer Mall connected.
Hast du gezockt?
Ja, wir haben gezockt. Ich muss dazu sagen, ich habe meiner Freundin schon eine gewisse Glücksspielsucht unterstellt, weil als wir in Paris waren, am Eiffelturm waren ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, diese Hütchenspieler,
ja, ja.
Wo sie schon so, ja, lass machen, ich sehe doch da, wo das ist.
Oh no!
Genau. So, und dann sie so schon am ersten Abend, wo ich so müde war, Alter, wir müssen unbedingt auch spielen. Ich kenne den, der hat so und so viel gewonnen. Genau. Und das Problem ist, durch Corona haben die Tischlimits erhöht. Du kannst nicht mehr für $10 spielen. Mindesteinsatz ist immer $25.
Alter.
Das einzige Spiel, was ich kann und wirklich verstehe, ist Roulette. So, lange Rede kurz.
Was heißt denn, dass ich kann und verstehe? Das ist nach wie vor auch jede Menge Glück.
Ja, aber da kenne ich die Regeln. Also
ach so,
ich
okay.
bei 17 und 4 kenne ich die Regeln auch noch, aber bei Baccarat oder bei diesem Würfelspiel,
nein,
Snake Eyes oder irgendwelche einarmigen
Banditen.
Poker
ist der, da gehst du richtig.
Genau. Baden. So, naja, lange Rede kurzer Sinn. Wir haben uns beide
alles auf Rot
50er geholt, rot und ungerade.
Ja.
Weg.
Ciao.
So.
Ja gut, so läuft's.
Zack, 50. Okay, dann komm, machen wir nochmal. Dann ein weg, ein gewonnen.
Mhm.
Dann nochmal gespielt, zack, weg.
Jetzt reicht's.
Wir gehen jetzt mal. Ja, wieso? Wir müssen das doch zurückgewinnen.
Oh also, no!
Genau, ich so, nein, Alter, wir gehen jetzt, das war's. Und dann haben wir nur noch geguckt. Und das ist auch tatsächlich was, also, das hat natürlich seinen Charme, aber ich muss ehrlich auch sagen, dass ich das in der Gesamtheit wirklich gruselig finde, wenn man sieht, wie viele Leute da sehr lange an diesen Tischen sitzen. Und ich kenne, also ich sag mal so, in meinem privaten Umfeld kenne ich wenig Leute, die einfach mal $3,000 bis $6,000 übrig hätten zum Verzocken.
Nee.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nicht die Leute, die da sitzen, das alle einfach übrig haben.
Die spielen teilweise um ihre Existenz,
genau,
du siehst
so,
das teilweise.
Genau.
Da brechen die Augen, wenn die plötzlich ist alles auf Rot und es war schwarz und da war alles weg.
Genau, und du siehst auch diesen Effekt, diese Dynamik. Ich habe das halt selber gemerkt, wenn du gewinnst, geil, das ist ja einfach, lass nochmal. Wenn du verlierst, scheiße, ich muss es zurückholen.
Ja.
Und dann natürlich diese ganz abgezockten Tricks, dass wenn du gewinnst, du deine Chips irgendwo am Ende des Raumes einlösen musst. Nachfeuern kannst du direkt am Tisch. Also da schieben die Leute die 200er rüber, die gehen da oder 1000er.
Ja, schlau.
Und wir haben dann aufgrund dieser Erfahrung eben länger oder haben uns dann nur mal einfach aus Interesse an Tische gestellt. Und du siehst es auch. Also die Leute, selbst wenn du da Leute siehst, die so einen Stapel haben, die fangen mit so halb, was weiß ich, 10 Chips an, haben irgendwann 35. Aber es hört ja keiner auf. Also nee,
am Ende ist alles weg.
Genau, die Leute finden ja nicht den Punkt, wo man sagt, geil, ich habe jetzt aus 10.000 35.000 gemacht, ich gehe jetzt feiern. Und wenn, dann machen sie das einen Abend. Aber am nächsten Tag stehen sie ja wieder da. Und auf lange Sicht gehen die alle, also du kannst es dann gucken, wie die, und die werden ja immer nervöser und dann geht ja wieder dieser Effekt, scheiße, ich hatte eben 35.000,
ja,
da hörst
klar.
Ja auch nicht bei 17 auf, wenn du von 10 kommst, wo du immer noch sagen könntest, geil, 7.000 plus.
Und es wird ja auch alles gefördert durch diese Casinos, weil da ist ja in keinem einzigen Casino Tageslicht, sondern die sind ja alle verdunkelt und es hängt in keinem einzigen Casino in ganz Las Vegas eine Uhr.
Naja, und
dass du immer denkst, es ist irgendwie Nacht und es ist immer noch geil alles, obwohl es 3 Uhr nachmittags ist.
Naja, und die erste Sache, die ich gemacht habe nach diesem ersten Spielabend, war, dass ich in meine Malle-Gruppe, das war eigentlich immer so ein Traum von uns, mal nach Vegas zu fliegen, gesprochen habe, Alter, wenn wir das nächste Mal uns
Never.
Sehen, wir werden uns Blutsbrüderschaft schwören, dass wir das nie machen, weil diese Vorstellung, du stehst an dem Roulette-Tisch und du verlierst und da einer aus der Truppe macht aber plus, dann ist dieser Effekt ja noch größer. Dann hast du ja noch dieses so,
furchtbar.
Ey, das geht ja. So, da legst du ja noch mehr nach. Also deswegen, also ganz gruselig und auch diesen Effekt mal selber zu erleben, im Kleinen jetzt. Ne? Ich meine, $75 ist ärgerlich, aber ist ja nichts irgendwie.
Das hat man eingeplant bei sowas, weil man sagt, das muss man mal probieren.
Genau, aber
habe ich auch gesehen, 71% aller Besucher von Las Vegas spielen mindestens einmal im Casino. Also es gehört mit dazu. Aber man muss da wirklich vorsichtig sein, gerade beim Thema Glücksspiel, dass man da wirklich sich selber unter Kontrolle bekommt.
Das ist total krass. Und in Hannover gibt es natürlich so kleine Casinos, da kannst du dann mit einem Euro am Tisch spielen, da kannst du dann wirklich auch mal eine Stunde hingehen, da planst du deine 20 Euro ein, dann gewinnst du ein bisschen, weißt natürlich, am Ende ist es weg.
Ja.
Aber du hast nicht diesen Effekt, so alter Scheiße, ich gehe jetzt
mein
hier.
Mein halbes Leben ist gerade weg, ich muss mein Auto verkaufen.
Naja, und dieser Druck, ey, dieser Ärger, so alter, ich will das zurückholen.
Ja.
Lustig, oder was heißt nicht lustig, aber Vegas, musikalisch, wir sind eigentlich auf einem musikalischen Roadtrip, nicht auf einem Glücksspiel. Irgendwann gehen wir um so eine Ecke und da ist ein völlig zugekleisterter Laternenpfahl. Irgendwer macht da Fotos, so gar nicht gerafft, was das ist. Das ist der Laternenpfahl, vor dem Tupac Shakur erschossen wurde.
96?
Kommt hin, in etwa. Nach einer
Freitag, den 13. übrigens.
Okay. Ich weiß, dass es nach einem Boxkampf von Tyson, glaube ich, oder Holyfield in Vegas war, dass es irgendwie da so einen Gangstreit gab, weil irgendwer einem aus seiner Clique irgendeine Goldkette geklaut
hat. Aber der ist ja nur mitten dazwischen gekommen, ne? Der hat ja, das war ja eine verirrte Kugel. Die war ja gar nicht für ihn bestimmt.
Ja, ich habe verschiedene Dokus darüber mal gesehen. Die eine Version ist einfach, die hatten da irgendwie mit verschiedenen Gruppen Ärger, ne? Den einen Tag hat die eine Gruppe einen aus seiner abgezogen, dann haben die sich bei diesem Boxkampf getroffen und sich gegenseitig vermobbt. Boah. Und dann standen sie an irgendeiner Kreuzung wieder nebeneinander und haben halt rübergefeuert. So, also so, ne, totaler Schwachsinn. Aber natürlich können wir als unsere guten, als guter Rock-Podcast natürlich nicht Hip-Hop irgendwie fördern.
Ganz viel übrigens hast du jetzt schon erzählt, wo ich immer schon an die nächste Folge gedacht habe. Kleiner Querverweis. In der nächsten Folge werden wir sprechen über Aktuelles und da unter anderem über die Rock'n'Roll Hall of Fame. Da habe ich nämlich gerade schon bei ganz vielen, die du erwähnt hast, gedacht, so, es ist so krass, wer alles in der Rock'n'Roll Hall of Fame drin ist und vor allen Dingen, wer nicht.
Ja.
Ganz viele von denen, über die du gerade schon gesprochen hast, sind nicht drin. Tupac Shakur, aber wohl.
Ja.
In der Rock'n'Roll.
Das ist
Hall of Fame.
Tatsächlich merkwürdig.
Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, entschuldige. Das werden wir in der nächsten Folge klären.
Aber natürlich haben wir den Song California Love natürlich auch häufiger bei uns auf der Tour gehört. Allerdings in seiner Version. Aber da wir ein Rock-Podcast sind, dachte ich, hau ich mal das lustige Cover von Mustache, den großen Schweden, von California Love drauf. Kann man aus Gag mal hören, muss aber man auch nicht.
Ist wirklich sehr, also das ist wirklich sehr vergewaltigt, das Ding, das muss ich schon sagen. Aber gut, das ist künstlerische Freiheit, nennen wir es mal so.
Genau, und als letztes, das würde ich einfach nur noch so mit, glaube ich, auf die Liste tun, wenn ich gucke, was ich noch loswerden wollte. Dann haben wir noch eine Band, die, finde ich, zum durch die Wüste fahren, was wir natürlich in den USA auch viel gemacht haben, zum Thema Roadtrip, einfach perfekt passt, ist natürlich ZZ Top.
Oh ja. Welchen Song nimmst du?
Under Pressure.
Sehr gut. Ja.
Da kann man richtig schön, ich finde, da kann man richtig den Staub am Rand der Straße hochwehen spüren.
Ja, das ist bei denen sowieso so, die sind krass, was sowas angeht.
Ja.
Also die haben ja mehrere von diesen Songs und auch mehrere lustige Stories, die sie da drin erzählen, die sind für einen Roadtrip perfekt, hast absolut recht.
Definitiv. Also, das war sozusagen von mir jetzt erstmal so der kurze Trip durch die USA. Krass ist halt, dass es echt extrem teuer ist, als ich die Abrechnung am
Das mit ist der Scheiß. Du zahlst ja nur mit der Kreditkarte alles und dann kommt die Rechnung und du denkst so, wow, shit.
Ja.
Ja.
Ein Fun-Fact vielleicht noch am Rande, vielleicht auch mal an dich gefragt. Letzte Station war San Francisco, da waren wir noch. Und ich bin ja Basketball-Fan, da waren dann Western Conference Finals, Spiel 1, Golden State Warriors gegen Dallas. Da in San Francisco auch eigentlich so eine Once-in-a-Lifetime-Chance dahin zu gehen.
Ja.
Ticket, also Frage an dich. Schätz mal, was eine Saisonkarte bei den Golden State Warriors kostet. 82 Spiele hat die reguläre
82 Saison. Spiele. Und dann ist das so wie da beim Fußball, dass die Hälfte dann zu Hause stattfindet?
Ja.
Okay, also 40 Spiele. Lass mich mal. Und ich
soll, also die günstigsten.
Was die kosten?
Ja, also das Saisonticket.
1.600 Dollar.
$8,000 das Saisonticket. So, und jetzt ist Western Conference Finals, heißt halt Halbfinale in der NBA, Spiel 1, die haben ja dann müssen 4 Siege haben gegen Dallas, also ne, sind nur noch 4 Teams im Turnier, relativ fortgeschritten. Da kostet das günstigste Ticket 440 Dollar, das günstigste Ticket. Dann Boah. Kannst du überlegen, wenn du mit deiner
Siehste
Freundin...
Siehste nix.
Genau, deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, in so eine Sportsbar zu gehen.
Okay, ich dachte schon
gerade. Nein. Also das bei aller Liebe. So alleine hätte ich da vielleicht nochmal drüber nachgedacht, aber auch sehr lange.
Ja.
Zumal du auch nicht weißt, ob die dann wirklich bei 4, und das ist das Einstiegsding. Ne? Da gibt es ja immer das System, die Leute kaufen das und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt. Also ob du wirklich für den Preis eins kriegst, ist auch die nächste Frage. Aber wir waren in so einer Sportsbar, die total super war, haben da geguckt, auch geil, ne, so mal die Stimmung, die Leute, ne, das Spiel war um 19 Uhr, die haben ja das Problem mit der Eastern- und Western-Time,
ja, ja.
Das heißt, die müssen im Osten um 21 Uhr spielen, das ist dann im Westen um 18 Uhr, das heißt, die Leute sind direkt nach der Arbeit oder Uni dahin. Und worauf ich hinaus will, war, das war so eine Studentenkneipe, das heißt, da waren auch Studentinnen. Und erinnerst du dich an Zeiten, wenn du mit Frauen, du bist ja Werder-Fan, mit Frauen Fußball geguckt hast? Was haben die Frauen da gemacht, wenn du jetzt so eine Runde hast und die Freundinnen waren mit? Haben die sich fürs Spiel interessiert? Haben die aufs Handy geguckt? Haben die, also wie war der Vibe?
Also das wird jetzt natürlich ein absoluter Klischee, den wir hier machen. Also.
Ich beschreibe nur, was ich da gesehen habe.
Wenn ich ein Fußballspiel von Werder mit einer Frau geguckt habe, dann war das entweder meine Frau oder meine Freundin. Und die haben meistens was anderes gemacht. Ich habe das Spiel geguckt, wir haben uns zwischendurch noch unterhalten, aber so richtig dafür interessiert haben sie sich nicht. Das, wo sich Frauen dann ja wirklich teilweise auch fürs Spiel interessieren, auf eine sehr unangenehme Art und Weise manchmal ist, wenn WM ist oder EM, dann gucken Frauen auch ab und an das Spiel, aber dann geht es ganz oft, und das tut mir wirklich leid, aber es ist die Wahrheit, dann geht es ganz oft darum, welcher Spieler süß ist und welcher nicht.
Das, ja, gibt, also habe ich auch so erlebt. Was ich halt häufig erlebe, ist, dass Frauen halt mitkommen und dann aber sich untereinander unterhalten oder am Handy daddeln.
Ja,
so,
natürlich.
Ne? Ist ja auch, also,
ist auch in Ordnung.
Gibt es natürlich auch anders. Wir reden jetzt natürlich in groben Leitlinien. Ne? Wir sind ja aufgeklärt. Das gibt es natürlich auch anders. Was mich überrascht hat in dieser
wir sind ja ein Woka-Podcast.
Genau. In dieser Studentenbar, da sind die Mädels, haben das erste Viertel geguckt. Waren da auch so, haben sich da angeguckt, sind dann aber in so einer 30er-Gruppe joggen gegangen, die nächsten beiden Viertel, so, und kamen dann wieder und haben dann da das letzte Viertel geguckt. Das habe ich tatsächlich
witzig
noch nie erlebt, dass sie sich da irgendwie nach Feierabend, weil tagsüber ist es ja teilweise wohl zu heiß, erst fürs Spiel interessieren.
Dann sagen jetzt erstmal egal und dann gucken wir
Genau, jetzt zweites, also wie geht's los? Und dann, ne, wie bei so einer Soap, okay, dann weiß ich ja, okay, Golden State führt oder, ne, und dann komme ich zum vierten Viertel wieder und der Wirt kannte das auch schon, weil der hatte dann da schon aufgeleint, irgendwie seine 6 oder 7 Flaschen Wasser, dass die Girls da erstmal Wasser trinken konnten. Was ich dann, als ich mich an meine wilde Studentenzeit zurückerinnert habe, dachte ich so.
Zweite, dritte Inning wurde gefickt.
Nee, die Frage ist, später, wenn du jetzt so nach so einer einstündigen Joggingrunde durch San Francisco wieder reinkommst, so frischer Schweiß, der riecht ja anders als irgendwie kalter Schweiß nach 2 Stunden. Wenn der, so, wir sind da irgendwann abgehauen, weil wir am nächsten Morgen geflogen sind, aber ich sag mal, das ging dann von Wasser irgendwann zu Pitcher, zu Shots. Es sah jetzt nicht so aus, als ob dieser Abend um 20:30 endet. Da dachte ich so, ob das dann um 22 Uhr auch noch so einen sympathischen Vibe hat.
Aber da muss man auch an der Stelle mal die andere positive Klischeegeschichte reiten. Bei Frauen, die riechen ja nicht schlecht. Die riechen auch, wenn die joggen waren und ein bisschen geschwitzt haben, riechen die meistens immer noch besser
genau,
als
aber,
wir.
Genau, aber ja in 4 Stunden nicht mehr.
Doch,
das meine ich.
Die riechen in 4 Stunden immer noch besser als ein Kerl meistens, der nicht gejoggt hat. Also oft.
Ja, besser als ein Kerl, den Punkt gebe ich dir, aber gut ist
aber,
ja auch noch was anderes. Also
okay.
Besser als ein Kerl, ja.
Okay,
aber
gut.
Auf jeden Fall, ich weiß auch nicht.
Ich hätte es auch nicht gemacht, sagen wir es mal so. Aus mehreren Gründen nicht.
Aber
der
ich fand es auf jeden
joggen.
Fall, auf, ja, genau, joggen, dann.
In den Klamotten wieder in der Bar ist wirklich komisch.
Ja, aber habe ich so tatsächlich auch noch nie erlebt. Und meinst du meiner Freundin dann auch so, sag mal, hast du schon mal irgendwie mit einem, mit mir oder irgendwem Fußball geguckt, hast gesagt, oh komm, jetzt gehe ich mal eine Runde joggen und dann aber zur 80. Minute will ich aber auch zurück sein.
Ja,
oder
bist vor allen Dingen, also dass Frauen in Sportklamotten in die Öffentlichkeit gehen danach noch, habe ich ja auch noch nie erlebt.
Nee.
Absolut nicht. So.
Ja, machen wir noch Fakt vor. Ah, nee, du hast auch noch Musik, ne?
Ich habe auch noch Musik, aber die kann ich am Ende draufstellen, oder?
Ja, wie du möchtest.
Dann machen wir jetzt erstmal Fakt vor USA.
Willst du anfangen oder ich?
Du natürlich, ist deine Folge.
Ja, also man muss es, glaube ich, so drastisch formulieren, diese absolute Verachtung der Natur gegenüber. Also in den Hotels, ich meine, wir haben das Jahr 2022, ne? Also selbst ich würde mich als rückständig bezeichnen, aber das, was du da erlebst, dass du in den Hotels, also bei großen Hotelketten, Plastikgeschirr kriegst.
Ui.
Und jeden Morgen siehst du, also ne, irgendwie, das ist erstens für die Umwelt komplette Katastrophe und es ist auch völlig unsinnig, weil es viel teurer ist, jeden Morgen für irgendwie ein Best Western mit, keine Ahnung, 250 Zimmern Plastikgeschirr auszuteilen. Also, dass Leute mit ihrem völlig überdimensionierten SUV zum Check-in beim Hotel fahren und einfach eine Stunde ihr beschissenes Auto vor dem Hotel laufen lassen.
Mit wegen einer der Klima.
Ja, vielleicht auch, weil sie einfach sagen, ich kann's. Also so, ne? Also, den einen Tag, als wir ausgecheckt haben im Hotel, da war es dann so, wie es so ist, ne? Erst den einen Koffer rausgebracht, dann ein bisschen weitergeräumt, den zweiten Koffer, dann zum Checkout und dann nochmal irgendwie was gegessen. Da saßen so zwei Typen kiffend irgendwie neben uns in dem Parking-Lot und haben, ne? Deswegen habe ich das über eine Stunde verfolgt. Die saßen da eine Stunde in ihrem Auto, haben das laufen lassen, während sie gekifft haben. Wo du dich so fragst.
Why?
Genau. Und das ist halt auch so ein Ding, wo das ist der zweite Punkt, den ich an Las Vegas wirklich krass finde. Also Las Vegas ist halt eine Wüste. So, da baust du irgendwie, da wo es gar kein Wasser gibt, baust du einfach irgendwie Hotels hin, wo ohne Ende Wasser verbraucht wird. Ne? Also ich meine, man muss sich selber, ne, ich bin ja auch in einer Flugreise, ist auch nicht das Beste, aber wenn du das nochmal, also das ist halt wirklich so ein...
Das ist auch dieser Wahnsinns-Springbrunnen. Oder
genau, nicht? Also es ist halt einfach so völlig absurd, dass man denkt, irgendwie, als ob das nicht mal in Erwägung gezogen wird, sich darüber Gedanken zu machen, das finde ich schon wirklich, wirklich krass. Und das, wie gesagt, im Jahr 2022, dass du irgendwie da dein Essen auf Plastikgeschirr serviert bekommst. Wahnsinn. Und das Plastikgeschirr teilweise noch in Plastik eingewickelt ist.
Ja, furchtbar.
So, also das hatte ich wirklich ein großes Fuck vor.
Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin jetzt 10 Jahre nicht mehr da gewesen. Also vor 10 Jahren war ich das letzte Mal in den USA und fliege jetzt im Sommer nach Florida. Da gibt es also die nächste Roadtrip-Folge dann von der anderen Ecke. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das groß geändert hat. Mein erstes Fakt vor ist das große Triple B, nämlich Brot, Bier und Bäuche. So, das Brot in den USA ist einfach so labberhaft, da gibt es kein anständiges Brot, es schmeckt nicht geil und es macht ohne Ende Fett, weil es so ungesund ist. Und das ist so eine Kombo, die mich jedes Mal so nervt, weil immer, es gibt ja da so oft, dass du dir Sandwiches machst oder wirklich, dass du dir einen Caesar, also ich würde am liebsten immer das Brot wegschmeißen und nur das Innere essen, weil A, wirst du davon nicht fett, wo wir wieder zum Thema Bäuche kommen, weil in den USA, du wirst ja so schnell fett. Also deshalb muss man zwischendurch joggen gehen. Ich habe so zugenommen, jedes Mal, wenn ich in den USA war. Nicht, weil ich so viel gefressen habe oder so viel, sondern weil alles ungesund ist. Es ist alles ungesund und ich bin beileibe kein Typ, der die ganze Zeit auf sein Essen achtet. Wirklich nicht. Aber du kannst da dich kaum gesund ernähren. Es ist absolut schwierig, irgendwas zu finden, was nicht 6000 Kalorien hat. Das ist richtig krass. Deshalb Brotkacke, dadurch Bäuchekacke, was du da dann teilweise aber auch siehst, an einer Ballung von fetten Menschen. Das ist auch heftig. Und das Bier, wir haben es gerade hier probiert, das kannst du natürlich absolut abhaken. Also das letzte Mal, als ich da war, hat ein Sixpack Becks, was du dir dann da kaufen konntest, hat $12 gekostet. Also das ist unglaublich teuer. Kannst du auf Dauer nicht machen. Deshalb landest du bei Coors oder bei Bud Light oder so. Das schmeckt nachmittags im Pool auch ganz nett. Das ist okay, weil es noch ein bisschen erfrischend ist, auch weil es nicht so viele Umdrehungen hat. Aber auf lange Dauer, das Bier, das ist auch einfach furchtbar schlimm.
Den Essenseffekt hatten wir den tatsächlich bei allem. Also beim Fernsehen, beim Essen, die erste Woche oder die ersten 9, 10 Tage denkst du noch so, geil?
Ja.
Also so, ne, geil Burger und auch komm nochmal so und nochmal ein Donut.
Ein Quarter Pounder with Cheese.
Und am Ende war ich irgendwann so froh, als wir bei so Mexikaner, habe ich eine Bowl gegessen. Gemüse mit Reis. Also es war wirklich so, ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper jedes Vitamin und jede Energie daraus so
und das ist so krass,
hat,
weil ich wäre nie der Typ, ich wäre auch die ganze Zeit, boah, geil Ribs, boah, geil Burger. Aber irgendwann bist du wirklich so, dass du wirklich denkst so, also eigentlich sind mir peinlich und ich will es auch nicht laut sagen, aber jetzt mal so ein bisschen Gemüse wäre geil.
Ja.
Oder ein Vollkornbrot oder so, das gibt's ja da einfach nicht.
Ein Fakt vor, was mir tatsächlich noch so übel aufgestoßen ist, weil es eigentlich gar nicht präsent ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ne, man ist Tourist, inwieweit das wirklich mal thematisiert wird und inwieweit die Amerikaner das aufarbeiten. Aber als wir da am Grand Canyon waren, da ist ja irgendwie dann Teil Indianerreservoir und da verkauft einem dann Indianer, also oder eine amerikanische Ureinwohnerin, offensichtlich Urstämmige, wie man das auch immer nennt, dann das Wasser. Und du denkst halt so, das ist einfach so ein Wahnsinn, wenn du durch diese Landschaft fährst und dir mal überlegst, also da sind halt Leute gekommen, die haben denen einfach alles weggenommen. Bis heute, von vorne bis hinten, die Kultur vernichtet, die Menschen vernichtet, die Natur vernichtet und so gefühlt, wie gesagt, ich war jetzt irgendwie 3 Wochen da oder 2,5, ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie jetzt eine Kulturstudie gemacht habe, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das auch nur ansatzweise irgendwie als Problem oder als Thema in der amerikanischen Gesellschaft irgendwo mal thematisiert wird. Also, und ich dachte auch zu dem anderen Fakt vor, ob es da eventuell einen Zusammenhang gibt, dieses, okay, wer die Macht hat, sich was zu nehmen, der nimmt sich's halt so. Scheiß auf die Natur, scheiß auf die Ureinwohner, ja, hat man halt gemacht. So,
das, ne? Recht des Stärkeren, genau, wird da sehr gelebt.
Genau, und das fand ich wirklich, wirklich, also das gerade dann in diesen ländlichen Regionen, wo du wirklich dieses Gefühl hast, du bist in so einer Kulisse von so einem Indianerfilm, diese Vorstellung, wie das hier dann vor, was weiß ich, 400, 500, 600 Jahren gewesen sein muss. Boah, das fand ich schon bedrückend. Und wie gesagt, das so gefühlt, klar, ich bin da, lebe da jetzt nicht, aber damit gar keine Auseinandersetzung oder keine größere stattfindet und die dann da in ihrem Mini-Reservat sitzen und irgendwie natürlich einem dann das Wasser für $9 verkaufen statt für 3, was ja auch schon teuer ist im normalen Supermarkt, aber kannst du ja auch nicht böse sein, die sagen ja auch, ihr Penner. Aber das finde ich krass gruselig.
Also da zahlt halt viel auch drauf ein, ne? Da zahlt auch wieder diese hohe Zahl an Arbeitslosen und Obdachlosen ein, die du erwähnt hast, was in L.A. zum Beispiel abgeht, ne? Das ist einfach diese Schere, die ist in den USA noch viel krasser als bei uns, ne? Wirklich das Recht des Stärkeren wird da gelebt. Es kommt auch so ein bisschen auf meinen zweiten Punkt. Ich habe auch diese Oberflächlichkeit, die haben. Also ich habe viel Familie auch in den USA, bei denen ich regelmäßig bin. Zum Beispiel in North Dakota habe ich viel Familie, auch in Los Angeles und auch in Florida, die ich jetzt besuche. Und du kannst, die sind super nett, alle, immer. Die sind immer super nett zu dir, aber du kannst dich mit denen, auch wenn das Familie ist und auch wenn du einen getrunken hast mal, du kannst dich mit denen nicht ernsthaft über irgendwas unterhalten. Das ist ganz schwer. Egal, ob das Leute in unserem Alter sind, ob das ältere Leute sind, ob das ganz alte Leute sind, ob das ganz junge Leute sind. Du kannst mit niemandem mal ein richtiges, ernsthaftes Gespräch führen. Die sind alle wirklich so krass oberflächlich und du kommst gar nicht unter diese Stufe drunter, dass du mal sagst, ey, sag jetzt doch mal wirklich, wie geht's denn dir damit, Mensch, deine Mutter stirbt so. Ja, yeah, ja, yeah, kannst nichts machen. So nach dem Motto. Und es ist diese Oberflächlichkeit, die sich eben auch durchzieht im Umgang mit solchen schwierigen Themen. Finde ich, siehst du das immer wieder. Und das ist eben auch was mich da total stört. Und ja, dadurch kommen halt auch diese ganzen Fake-Leute, die immer so immer so reden und denkst, boah, ey.
Wir haben spaßeshalber gesagt, die Amis sind alle so freundlich, auch im Supermarkt, lassen die einen ja auch vor, weil sie ja unter Umständen wissen, du hast eine Wumme. Ja. Vielleicht ist das einfach nur reiner Selbstschutz, dass du erstmal jedem Konflikt aus dem Weg gehst, weil du nie weißt, ob der andere durchdreht und dich auf dem Haufen gleich erschießt. Ne?
Also es ist viel dieses, auf den ersten Blick ist alles geil, aber wenn du dann ein bisschen genauer drunter guckst, merkst du schon so, ist alles schon auf einem großen Haufen Müll erbaut hier, wenn man ehrlich ist, sowohl geschichtlich als auch kulturell. Ist da eine Menge eigentlich, was aufzuarbeiten ist, aber das ist die Sache des Amerikaners nicht.
Nee, aber auf jeden Fall geiles, also spannendes Land, hat viel zu bieten, Natur, auch tolle, also auch spannende Leute, also so, aber es ist schon speziell, also das ist ein ganz eigener Vibe und vielleicht das als letztes noch auch, es ist halt ganz schwer, also wir waren in Kalifornien unterwegs, auf der Reise dann zum Grand Canyon sind wir durch Arizona, da bin ich mal an so einer Tankstelle raus. Ich dachte, ich bin auf einem anderen Planeten. Da sind sie dann wirklich, ne, mit ihrem Mallet, der Kickermatte,
ja, ja,
den Support Trump und den Gewehren und völlig verschmiert in Klamotten im Pickup-Truck mit den USA fahren, wo du denkst, oder irgendwelche Trailerparks, ja, da am Rand. Also deswegen, das ist ja auch so ein Riesenland, das kannst du kaum irgendwie so fassen, so, ja, was da alles ist. Aber ja, sehr spannend und zumindest auch viel Musikgeschichte.
Wie nennen wir die Folge?
Mickey auf Koks?
Mickey auf Mini aber.
Mini.
Mini auf Koks.
Vegas ist Mini auf Koks.
Ja, sehr schön. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal ein bisschen fröhlich zu beenden mit zwei Songs, die ich noch drauf packe, die für mich sehr Roadtrip sind, obwohl sie absolut unterschiedlich sind. Einmal ein echter Klassiker aus den 70ern, die Commitments mit Mustang Sally.
Mustang Sally, my baby. Guess you better slow the Mustang down.
Klingt gut.
Und ganz neu, der gute Corey Taylor. Seines Zeichens Slipknot und Stone Sour Frontmann hat alleine einen geilen Song rausgebracht, der überraschend fröhlich ist für ihn und für mich perfekt passt für einen Roadtrip, und das ist On the Dark Side.
On the Dark Side.
Klingt tatsächlich gar nicht so wie Stone Sour
oder
Slipknot.
Aber geil, oder?
Total.
Siehst du, das war unser kleiner Reisepodcast. Wir müssen jetzt auch aufhören,
Bier verschluckt,
weil Jan hat einen Frosch im Hals und deshalb vertagen wir uns und werden relativ schnell übrigens die nächste Folge rausballern, weil wir natürlich jetzt lange nichts gemacht haben, weil Jan ja ständig unterwegs ist. Der Freitag
so ist es.
Dann muss man mal hier Paris und da USA. Und wenn er sich hier wieder erholt hat, werden wir in den nächsten Tagen gleich die nächste Folge rausknallen und sprechen da über aktuelle Musik, über aktuelle Alben, die rauskommen, und vor allen Dingen eben auch über diese Rock'n'Roll Hall of Fame, denn da ist wirklich einiges los. Bis dahin, euch ein paar schöne Tage.
Tschüss.